Sofern ihr eine Bibel habt, bitte ich euch, Epheser 4 aufzuschlagen. Epheser Kapitel 4. Dieser Brief ist uns von dem Herrn gegeben, um uns zu lehren, was Gott der Vater in der Gemeinde mittels seines Sohnes zu seiner eigenen Ehre und für immer getan hat und tut. Gott der Vater mittels seines Sohnes in der Gemeinde zu seiner eigenen Ehre für immer. Und was macht der Vater? Zwei Hauptsachen in dem Epheserbrief. Der Vater schafft für seinen Sohn einen Leib und für seinen Geist einen Tempel. Von dem Haus haben wir heute schon gehört. Man kann es auch ein Gotteshaus, ein Tempel nennen. Kapitel 4 des Epheserbriefs fängt mit diesen Worten an: So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Das ist eine hohe Berufung für das Haupt der Gemeinde, ein passender Leib zu sein. In diesem Teil lesen wir die inhaltsreichste Aussage im ganzen Neuen Testament zu dem, was der Herr Jesus Christus momentan in seiner Gemeinde macht. Uns wird in den Versen 7 bis 10 gesagt, dass Christus jedem von uns Geistesgaben gegeben hat, und Vers 11 sagt, dass unter denen, die begabt sind, es Leiter mit verbalen Gaben gibt. Diese in der Rede begabten Lehre oder begabte Lehrer oder Leiter, besser gesagt, sind Apostel, Propheten, Evangelisten und Pastorenlehrer. Lasst uns bei Vers 12 die Schriftlesung aufgreifen. Dabei wollen wir beobachten, was der Herr Jesus Christus in seiner Gemeinde gerade macht. Diese Leiter, die verbal, also redegewandt begabt sind, wurden der Gemeinde zu folgendem Zweck gegeben, das, was sie zu der Gemeinde beitragen. Also lesen wir ab Vers 12. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Nun, wenn Christus das Haupt der Gemeinde ist, dann will er einen zu ihm passenden Leib haben. Und was für ein Leib passt zu diesem Haupt? Das muss ein ganz besonderer Leib sein. Das wird nicht der Leib eines Säuglings sein oder eines Kleinkindes oder eines Halbwuchsigen. Das muss ein erwachsener Leib sein. Denn wenn wir nicht die richtige Art von Leib sind, dann werden wir Unmündige sein oder Kinder. Und wie sind Kinder? Leicht beeinflussbar, hin und her geworfen, im geistlichen Raum umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum führen oder verführen. Aber wir wollen in allen Stücken zu ihm hinwachsen, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Manche von euch haben während eures Lebens mehrere Gemeinden regelmäßig besucht. Ich habe ein bisschen nachgezählt und konnte auf jeden Fall 7 Gemeinden zählen, die ich während meines Lebens regelmäßig besucht habe. Vielleicht bist du dir, wenn du durch verschiedene Gemeinden beeinflusst wurdest, nicht sicher, was Gottes Absicht mit der Gemeinde überhaupt ist. Epheser 4 ist die Stelle, die vielleicht die wichtigste Stelle überhaupt ist, damit man Gottes Absicht mit der Gemeinde versteht. Genauer gesagt, Christi Absicht, obwohl seine Absicht mit der Gemeinde sich nicht unterscheiden wird von des Vaters Absicht. An dieser Stelle stellt der Herr Jesus Christus selbst vor, was er beim Bau seiner Gemeinde macht. Alles, was wir gelesen haben, ist nur ein einziger Satz. Ein Satz hat ein Hauptwort und ein Zeitwort. In Vers 11 sehen wir das Subjekt, ein Fürwort, einen Personalpronomen, er. Und wer ist er? Auf wen bezieht sich er? An dieser Stelle bezieht es sich auf, wie ich gesagt habe, den Herrn Jesus Christus. Und was genau macht Jesus Christus in Epheser 4, die Verse 11 bis 16? Das kann ich euch sagen. Er erfüllt das, was er in Matthäus 16, 18 versprochen hatte oder vorausgesagt hatte. Und was hat er vorausgesagt? Ich werde meine Gemeinde bauen. Meine Versammlung bauen. Und wenn jemand sich fragt, wie das aussehen soll und nach einer Erklärung verlangt, ist dieser lange Satz in Epheser 4 die Erklärung, wie es aussehen soll, wenn der Herr seine Gemeinde baut. Nun, seien wir uns ehrlich, in 10 Jahren werden hier einige Leute nicht hier sein. Und ich meine jetzt nicht, und das ist auch der Fall, dass einige von uns schon zum Herrn gegangen sein werden. Wir wissen nicht, wer das ist, aber einige von uns werden schon die Reise zu ihm hingenommen haben. Aber andere werden an anderen Orten leben. Und wenn ihr an anderen Orten lebt, werdet ihr, hoffe ich, wenn ihr gehorsam seid, nach einer biblischen Gemeinde oder überhaupt nach einer Gemeinde suchen. Und manche von euch werden vielleicht auch in die Leitung einer Gemeinde gesetzt werden. Und was für eine Gemeinde werdet ihr suchen? Und was werden deine Ziele sein, wenn du in der Leitung stehst? Das, worüber ich jetzt predigen will, und ich habe leider nicht auf die Uhr geschaut, weißt du? Sag's bitte. Danke sehr. 22? Nein. Okay, gut. Ich hätte nicht fragen sollen. Das, worüber ich aber noch predigen will, in diesem Teil, das mit der Gemeinde zu tun hat, ist anhand von Vers 13 Christi Absicht mit seiner Gemeinde. In anderen Worten, wie würde der Herr Jesus Christus überhaupt wissen, wann das Gebäude erbaut worden ist? Als erstes möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf Christi Absicht definiert lenken. Und was ist die Absicht Christi mit seiner Gemeinde? Was ist die Definition von seiner Absicht? Wenn wir uns Vers 13 anschauen, fangen wir jetzt nicht am Anfang, das hole ich nach, sondern in der Mitte steht zur vollkommenen Mannesreife. Das ist die Definition der Absicht Christi mit seiner Gemeinde. Bruder Matthias hat es definiert, Glaubensgehorsam, aber die volle, vollkommene Mannesreife. Und wir werden am Ende dann einen noch eine genauere Beschreibung sehen. Aber vollkommen nicht im Sinne von Sündlosigkeit, obwohl Gott sehr wohl möchte, dass wir nicht sündigen. Aber vollkommen vielmehr in dem Sinne, dass man ein Ziel erreicht hat. Sein Ziel des reifen Mannesalters getroffen hat. Und was bedeutet das bezogen auf einen Leib? Das heißt, dass man erwachsen ist, wie schon gesagt. Früher haben die Menschen mich gefragt, was willst du werden? Und ich habe ganz frech geantwortet, Erwachsener. Das ist aber nicht verkehrt. Kinder, was werdet ihr werden? Was wollt ihr werden? Ich hoffe, ihr wollt auch eines Tages Erwachsene sein. Und was will Gott, dass wir sind? Er will, dass wir nicht Unmündige sind. Er will, dass wir Erwachsene sind. Natürlich eine erwachsene Gemeinde. Und die Rede ist hier nicht nur von Individuen, auch nicht von einer Ortsgemeinde allein, sondern von der Gesamtheit der weltweiten Gemeinde. Christus ist das Haupt und er sucht sich einen Leib, der ihm entspricht und ihm passend ist. Nun, wenn du eine Gemeinde suchen würdest, was wäre dir wichtig? Leider suchen manche Menschen nicht eine reife Gemeinde, und ich meine jetzt nicht an Altern oder an Jahren, am Alter, sondern an dem Stil, an der Persönlichkeit, an der Atmosphäre. Heutzutage ist es in der Gesellschaft überhaupt erwünscht, dass man jung ist. Die ganze Werbebranche und so weiter, es ist alles auf die jungen Menschen geeicht. Und das zieht die Menschen an. Aber wir sollen nicht kindisch sein oder kindlich sein. Und heute hat mein Herz sich gefreut. Es ist nur ein Merkmal, aber die Musik hier ist sehr reich an Inhalt. Ich habe nachgeschaut. Und für das eine Lied habe ich keinen Begriff gefunden, aber wir haben Lieder gesungen über die Christologie, über die Bibliologie, über die Soteriologie und wir werden, so Gott will, noch über die Heiligung singen. Das ist sehr schön. Und ich kann euch nur darin ermutigen, dass eure Lieder ein Niveau haben, das die Leute zu Christus hinziehen oder zieht. Macht es nicht den Hörern leicht zugänglich. Ich will nicht sagen, mach es unerreichbar, aber wir haben die Rolle, einander durch unsere Lieder zu erbauen, zu lehren, zu unterrichten. Und wenn man schon alles weiß, dann braucht man nichts zu lernen. Und manche Lieder sind auf so einem niedrigen Niveau, dass man durch diese Lieder überhaupt nicht belehrt wird. Andere Lieder, da muss man schon anhalten und sich die Frage stellen, oh, was hat das zu bedeuten? Und es ist schon interessant zu sehen, in Zeiten der Krise im Leben kommen dann genau diese Lieder dann uns wieder in den Sinn. Wodurch werdet ihr dann auch eure Gemeinde anwerben? Was werdet ihr eurer Umgebung sagen? Werdet ihr es ihnen so präsentieren? Wir möchten euer Leben nicht stören. Wir wollen euch nicht unterbrechen. Ihr dürft weiterhin euer Leben so machen, wie ihr wollt. Wir wollen das gar nicht irgendwie stören. Manche Leute planen ihre Gottesdienste für Zeiten, die nicht kostbare Zeiten sind. Ein Sonntag früh, gut, ihr habt noch nicht die Möglichkeit, aber ein Sonntag früh, viele Leute würden an ihren Schlaf denken oder vielleicht am Angeln oder Sportvereine planen für sonntags früh ihre Ausflüge und ihre Spiele und so weiter. Aber was ist, wenn wir sagen, nein, Gott verdient die beste Zeit der Woche? Was ist, wenn wir sagen, ja, wir wissen, dass es anderes gibt, aber wir werden das Wichtigste für uns in oder für die wichtigste Zeit planen. Aber dann sehr, sehr wichtig ist, wie sieht es dann in der Gemeinde, die du dir aussuchst, mit der Wortverkündigung? Wird das eine Nebensache sein? Etwas, was nicht einen sehr hohen Stellenwert hat? Wird der Mensch auch bei der Predigt im Mittelpunkt stehen oder ist Christus zentral? Ist das Wort Gottes, bekommt das Wort Gottes ausreichend Zeit und auch bei dem Prediger ausreichend Zeit? Bemüht er sich festzustellen, was ist den historischen oder geschichtlichen Zusammenhang? Was ist das Thema des Buches, das wir betrachten? Und was ist das denn für Literatur? Bemüht er sich? Oder wirst du dir eine Gemeinde aussuchen, nachdem, ob der Prediger oder der Redner lustig ist? Ich sage nicht, dass ein Prediger nicht lustig sein dürfte, obwohl ich manche halten mich für lustig. Es ist nicht meine Absicht, lustig zu sein, aber manchmal habe ich keine andere Wahl, als mich über mich lustig zu machen. Ich denke aber nicht, dass es unheilig ist, lustig zu sein. Ich denke, der Herr Jesus Christus war auch manchmal lustig. Denkt ihr nicht auch, dass die Leute, die Hörer, gelacht haben, als er gesagt hat, dass die Leute Mücken aussieben und sie schlucken ein Kamel? Oder dass einer versucht, einem zu helfen, der eine Späne in dem Auge hat, dabei hat er einen Balken in seinem Auge? Ich denke schon, dass die Leute darüber gelacht haben. Aber sein Humor hatte eine Pointe. Und diese Pointe war auch manchmal schmerzhaft. Und wenn der Predigtdienst, die Wortverkündigung richtig gemacht wird, wird das Resultat der Predigt dasselbe sein wie das Wort selbst. Und das Wort überführt uns, der Heilige Geist überführt uns durch sein Wort von unserer Sünde. Er lässt uns keinen Raum. Wir würden gerne entkommen, aber wir entkommen nicht. Denn sein Wort ist wie ein Feuer, wie ein Hammer und wie ein Schwert. Und wir können dem Wort nicht oder sehr schwer ausweichen. Wird zum Beispiel hier in der Predigt Jesus als Herrn gepredigt werden? Wir haben auch den Vers Römer 10, Vers 9 gehört. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, ja, das bedeutet auch Gott, aber Herr bedeutet auch Meister, Herrscher, Gebieter, Souverän. Das will die Welt nicht hören. Das wollte ein Mädchen auf einer Freizeit jüngst nicht hören. Sie gab zu erkennen, dass sie noch nicht gläubig ist. Ich fragte, was hält dich davon ab, gläubig zu werden? Und sie sagte, ja, so einige Sünden. Ich sagte, wenn du heute Abend sterben solltest, wirst du vor Gott stehen und er wird dich urteilen nach dem, was du gesagt hast. Dir waren deine Sünden wichtiger als die Untergebenheit unter ihm. Man muss es doch auf den Punkt bringen. Und eine Gemeinde, die eine volle Mannesreife erreicht, wird nicht populär sein, wird nicht kindlich sein, wird, ja, könnte man schon sagen, ein bisschen anstrengend sein. Und wird nicht eine leichte Kost sein für alle, die sich über die Türschwelle wagen. Vor 100 Jahren hat ein berühmter Modernist, also eigentlich ein Spötter, gesagt: Prediger, welche Texte aus der Bibel herauspicken und dann fortfahren ihren historischen Zusammenhang, ihre logische Bedeutung im Kontext, ihren Platz in der Theologie des Verfassers mit ein paar praktischen Betrachtungen angehängt geben, missbrauchen die Bibel grob, hat er gesagt. Missbrauchen die Bibel grob. Und er sagte viel, viel mehr als nur das. Aber diese Art von Missbrauch wünsche ich euch, dass man sich vertieft in die Schriften und das herausholt anhand von dem, was Gott den Menschen damals gesagt hat, was er heute zu uns sagt. Ob es nun in Erzählungen oder Gedichten oder Weisheitsliteratur oder Prophetie, in Gleichnissen oder in Briefen sagt. Nun, wir wollen schon, zumindest will ich, gerne drei Punkte in meiner Botschaft haben. Und die erste war, das ist die Definition, die volle Mannesreife. Aber es gibt doch am Anfang des 13. Verses eine Beschreibung. Wie sieht das aus, wenn man die Mannesreife erreicht hat? Und hier wird es beschrieben durch diese Worte: Einheit des Glaubens und Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Einheit des Glaubens und Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und ich denke, dass dieser zweite Satz das auslegt. Wir reden von dem gesamten Glauben, aber ganz spezifisch von der Christologie, von der Erkenntnis Jesu Christi. Die zentrale Lehre, die uns als Christen verbindet, ist die Lehre von dem Sohn Gottes, von Gott, dem Sohn. Auch wenn man sagt, dass diese Worte in der Bibel nicht so vorkommen, ist er nicht nur Sohn Gottes, sondern er ist Gott, der Sohn. Christus umfasst zwei Wesen in einer Person. Er ist einerseits Gott und gleichzeitig ist er Mensch. Willst du wissen, wie Gott ist, schaue dir Christus an. Willst du wissen, wie ein Mensch sein soll, schaue dir Christus an. Er ist der Inbegriff der Gottheit und der Inbegriff vollkommener Menschlichkeit. Was passiert, wenn jemand von der gesunden Lehre bezüglich Christi abweicht? Es gibt Trennungen, aber sie werden nicht von uns verursacht. Diese Trennungen werden von den falschen Lehrern eingebracht. Und wir brauchen uns nicht zu schämen, wir brauchen uns der fehlenden Einheit des Christentums nicht zu schämen dafür, dass wir mit Christus gerade stehen. Es sind die anderen, die abtrünnig geworden sind. Es sind die anderen, welche Trennungen und Ärgernis bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt. Deshalb meidet sie, steht in Römer 16, Vers 7. Nun, es könnte vorkommen, wie Andreas gebetet hat, dass aus unseren Reihen Leute entstehen könnten, die einen falschen Christus predigen würden, ein falsches Evangelium. Das könnte vorkommen. Stellt euch vor, jemand würde aufstehen und sagen, dass das Brot beim Abendmahl in den tatsächlichen Leib Christi verwandelt wird, dass das Blut, Entschuldigung, dass der Inhalt des Kelches zum Blut Christi verwandelt wird, und dass man diese in sich aufnehmen muss, um teilhaftig zu sein an dem Heil Gottes. Was würdet ihr tun? Ich hoffe, ihr würdet ihm die Tür zeigen. Aber wie ist es, wenn der nette Priester in der Nähe, in der Stadt, sagt, wir wollen den Menschen unserer Stadt kostbar machen. Wir wollen zusammenarbeiten. und wollen den Menschen das Evangelium geben. Und du denkst an die Worte, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und er denkt, so viele ihn aber aufnahmen, und was denkt er sich dabei? Ja, wir nehmen Christus auf. Und er meint die Eucharistie, die Messe, die heilige Messe. Was werdet ihr tun? Hoffentlich fällt euch die Antwort auf die zweite Frage nicht schwerer als die Antwort auf die erste. Ob die Gefahren aus der Gemeinde entstehen oder von auswärts, spielt eigentlich keine Rolle. Die Frage ist Treue zu Christus, Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. So sieht die volle Mannesreife aus. Und dann letztens in diesem Teil, und bitte verliert nicht den Mut, aber ich habe ja zwei Themen und das zweite ist nicht so lang wie das erste. Aber schauen wir uns das Ende von Vers 13 an. Zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Ich möchte euch nicht nur nach der Definition oder der Beschreibung der Absicht Christi für seine Gemeinde fragen, sondern nach der Auswertung. Woran wird die volle Mannesreife gemessen? Und das Maß aller Dinge, aber dieses Maß ist das Wachstum, ist das Maß der vollen Größe des Christus. Gott möchte uns verändern. Und das haben wir heute schon gehört. Veränderung haben wir oft gehört. Aber was für Veränderung? Worin werden wir oder wozu werden wir verändert und verwandelt? Wir werden in das Bild Christi verwandelt. Das lesen wir auch in 2. Korinther 3. Dass wir, indem wir das Wort betrachten, verwandelt werden in dasselbe Bild, wie es durch den Geist geschieht oder vom Geist geschieht. Willst du also wissen, was die volle Mannesreife ist? Schau dir Christus an. Ist dein Leben mit Christus konform? Dann hast du für dein Alter diese Größe des Christus erreicht vorerst. Nun, hier sind viele Kinder und Jesus Christus war ja auch mal Kind. Und nachdem er im Tempel war, ging er mit seinen Eltern zurück und fast das Einzige, was wir über Christus wissen in seiner Kindheit, ist in Lukas 2, 51, wo es steht, dass er fortan seinen Eltern untergetan war oder untertan war. Kinder, sofern ihr gläubig seid, und ich weiß, dass einige von euch schon Kinder Gottes seid, das heißt, ihr habt zumindest gesagt, sofern ein Mensch es wissen kann. Und wie sieht dann die Mannesreife für ein gläubiges Kind aus? Wenn ihr euren Eltern untertan seid, dann erfüllt ihr das, was Gott auch von seinem Sohn, Jesus Christus, erwartet hat in seiner Kindheit. Also will ich zusammenfassend sagen, wenn du in eine Gemeinde gehst, soll dein Ziel es nicht sein, nur deine persönlichen Probleme oder Wehwehchen direkt angesprochen zu bekommen. Dein Ziel soll sein, dass die Herrlichkeit des Herrn in der Schrift auf eine Art dargestellt wird, dass du von Christus beeindruckt, geprägt und verwandelt wirst. Und zwar verwandelt in dasselbe Ebenbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dann ganz kurz gab es auch die Frage, nicht nur von Gottes Absicht mit seiner Gemeinde, sondern die Frage von seiner Absicht hinsichtlich der Gemeindeleitung. Und gleich werden wir den Bruder Andreas in das Amt des Ältesten einstellen. Und es ist wichtig, dass wir wissen, was Gott damit oder dabei beabsichtigt. Und würdet ihr, sofern ihr gerne hinguckt, Apostelgeschichte 20 aufschlagen. Und ich möchte nur und auch nur schnell zeigen, was Gott, sagen wir es so, mit Andreas beabsichtigt. Und mit den zukünftigen Ältesten dieser Gemeinde, so Gott Gnade gibt. Wir sehen einen Befehl in Vers 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Wir sehen Gottes Absicht in diesem Befehl, dass wir Acht haben auf uns selbst und auf die Herde. Wenn du auf dich selbst Acht hast, Andreas, dann ist es, damit du ein besorgtes Herz für die Schafe pflegst. Vers 31. Ihre Bedürfnisse dürfen dich nicht kalt lassen. Wenn du Acht hast auf die Herde Gottes, dann ist es, damit du vor Habsucht auf der Hut bist. Manche gebrauchen den Dienst am Wort und in der Gemeinde, um sich zu bereichern. Aber tu das nicht. Die Verse 33 und 34, da sagte Paulus ähnlich wie Samuel im Alten Testament, ich habe das nicht begehrt. Und dann hab Acht auf dich selbst, nicht nur um die Schafe besorgt, um die Schafe besorgtes Herz zu pflegen und um vor Habsucht auf der Hut zu sein, sondern um der Schwachen anzunehmen. Die Starken, die sind pflegeleicht. Die Schwachen, sie brauchen viel Pflege. Aber sie müssen eigentlich dir sehr kostbar sein. Hab Acht auf dich selbst, dass du nicht überheblich bist und dich nicht herabgeben könntest zu den Schwachen. Ich glaube nicht, dass das bei dir eine große Gefahr sein wird, aber ich bin hier nicht, um das festzustellen, sondern um dir Gottes Wort zu geben. Dann habe Acht auf die ganze Herde. Denn es gibt Wölfe von auswärts und Menschen aus euch selbst. Und die reden verkehrte Dinge und sie suchen auch eine Gefolgschaft. Und sie suchen nicht ihre eigene Gefolgschaft. Das ist das Problem. Sie wollen die Gefolgschaft von dir und vor allem von Christus nehmen. Sei bitte auf dich selbst und auf die ganze Herde Gottes bedacht. Hab Acht. Und dann sehen wir die Wichtigkeit in Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Und dann werden wir die Dreieinigkeit in diesem Vers verborgen sehen, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes, des Vaters, in Klammern, zu hüten. Ihr habt gedacht, Gottes des Sohnes. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Aber hier sehen wir, dass Gott der Vater es auch seine Gemeinde nennt, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Nicht deine, wohlgemerkt, nicht unsere, wie Stefan gebetet hat. Nein, das ist die Gemeinde Gottes, die wir hüten, die er, Gott, durch entweder sein eigenes Blut oder das Blut seines eigenen erworben hat. Es war Gottes Blut, das für dich und mich floss. Es ist Gottes Blut, das das Lösegeld war, das uns freigekauft hat aus der Sklaverei und von der Sünde, von der Knechtschaft zur Sünde. Also, die Wichtigkeit dieser Aufgabe wird darin gesehen, dass du Verwalter des Gutes, des Habs und Gutes, des Heiligen Geistes und des Vaters und Jesu Christi bist. Und möge Gott dir helfen, dies nicht aus dem Auge zu verlieren. Und dann gibt es Vorbilder. Es gab das Vorbild von Paulus und auch von dem Herrn Jesus Christus. Nur bei Paulus sehen wir das Beispiel, könnte man sagen, eines Hirten. Und bei dem Herrn Jesus Christus sehen wir das Beispiel aber in einem Satz verfasst. Schauen wir uns das an. In den Versen 31 und 35. Darum wacht und denkt daran, dass ich, sagt Paulus, und jetzt sehen wir die Länge seines Dienstes, 3 Jahre lang und die Intensität, Nacht und Tag oder Tag und Nacht, sagen wir auf Deutsch, in der Griechischen ist es umgekehrt, aber für unsere Begriffe Tag und Nacht. Du müsstest eigentlich zur Verfügung stehen zu allen Zeiten. Viel Spaß, viel Freude. Unaufhörlich, nicht aufgehört habe, sagte Paulus. Also wurde er müde, bestimmt wurde er müde. Wurde der Herr Jesus Christus müde? Ja. Aber haben sie aufgehört? Nein. Am Ende seines Lebens sagte er, ich habe das Rennen vollendet, meinen Lauf vollendet. Also unaufhörlich. Und dann denkt daran, dass ich jeden Einzelnen, das war Vollständigkeit, jeden Einzelnen, niemand durfte in Vergessenheit geraten, niemand durfte ausgelassen werden. Und unter Tränen, nicht nur vollständig, sondern herzlich. Wirst du zu Tränen gerührt durch die Bedürfnisse, aber auch durch die Erfolge deiner Schafe? Was rührt mich zu Tränen? Manchmal die Bedürfnisse, aber ich denke, noch öfter sind es die Erfolge, wo ich die Gnade Gottes am Werk in dem Leben der Schafe sehe. Da quellen mir die Tränen über. Also das ist so schön. Aber er sagte, unter Tränen habe ich gedient. Und dann, als letztes dann, denk daran, dass ich ermahnt habe. Nun, wir greifen Ermahnung als negativ auf, aber es ist nicht immer nur negativ. Es ist ein Herbeirufen, eine Ermahnung, aber mach's wie ich. Und mögen die Schafe es dir nachmachen wollen, ermahnen. Dann, wenn du vielleicht sagst, aber das hört sich so an, als würde ich mich herausgeben müssen. Oder was sagt man? Verausgaben. Verausgaben mit V, okay. Als würde ich mich verausgaben müssen. Ganz recht. Aber der Herr Jesus Christus hat etwas gesagt, was in den Evangelien nicht vorkommt. Aber es wird hier vom Heiligen Geist nachgereicht. Und was hat der Herr Jesus Christus gesagt? Wenn ihr eine dieser Rotschriften-Bibeln habt, manche Prediger mögen diese Bibel nicht, aber wenn du vielleicht die Worte Jesu Christi in rote Schrift hast, wirst du sehen, dass der Herr hier gesagt hat, jetzt muss ich es finden, Vers 35, geben ist glückseliger als nehmen. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Der Herr Jesus Christus kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben. Und wenn wir es ihm nachmachen, und das ist, glaube ich, seine Absicht für dich und für alle Ältesten, er möchte, dass wir uns herausgaben, dass wir geben, dass wir uns für die Herde geben. Übrigens, da, so steht es auch, der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Nun, ich möchte nicht, dass du bald stirbst, das nicht, aber ich möchte schon, dass du die Freude hast, ja, auch du, die volle Mannesreife zu erleben. Und was heißt das? Jesus kam, um sich zu geben. Und wenn du das Maß der Fülle Christi erreicht hast, dann wirst du auch gekommen sein, um zu geben. Und etwas Schönes ist passiert. Ich durfte im Mentorenzimmer sein und ich hörte, wie zwei Leute über einen gesagt hat, dass sie in ihm Jesus gesehen hatten. Wir haben ein Lied auch, das heißt, ich habe Jesus in dir, ich sah Jesus in dir. Und ich hoffe, dass du, indem du Nachfolger Christi bist, es ihm so nachmachst, dass die Schafe in dir den Herrn Jesus Christus erkennen werden. Was ist Gottes Absicht für die Gemeinde? Die volle Mannesreife, dass wir Christus ähnlich sind. Und was ist Christi Absicht für dich als Ältester oder Ältesten? Dass du Acht gibst auf dich selbst und auf die ganze Gemeinde, über die der Heilige Geist dich zum Aufseher macht. Ach so, und das ist die Gemeinde Gottes, wofür er sein eigenes Blut bzw. das Blut seines Sohnes gegeben hat. Was für ein wunderbares Vorrecht. Und wenn du weißt, dass das ein Vorrecht ist, dann wirst du auch nicht, du wirst dich nicht überheben. Du wirst Gott danken und sagen, mir, dem Allergeringsten der Heiligen, ist diese Gnade gegeben. Epheser 3,8. Die gute Nachricht den Nationen zu verkündigen. Wir wünschen dir Gottes reichen Segen, während du dann durch seine Gnade seine Absichten für dich und in seiner Gemeinde in seiner Kraft erfüllst.